Wir danken der Big Band der Luisenschule für ihre Unterstützung. Die Aufnahmen wurden selbstverständlich unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften während der Corona-Zeit gefertigt.
Hier ist der Podcast von Nachbarn für Nachbarn in Heißen, Mülheim und darüber hinaus. Schön, dass Sie da sind.
Wir möchten Sie informieren und unterhalten. Für Ideen und Anregungen erreichen Sie uns unter 0176
149 307 05. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Rätselzeit, die Lösung.
Und hier die Lösung der vergangenen Woche. Welches Tier ist im Mülheimer Stadtwappen zu sehen? Der Löwe. Rätsel 2. Mit welchem Theaterstück feierte der in Mülheim geborene Helge Schneider im Bochumer Schauspielhaus einen beachtlichen Erfolg? Mandy, das Musical.
Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Im Gespräch mit.
Heute der dritte und letzte Teil der Erinnerungen von Dagmar Mühlenfeld an ihre aktive Zeit als Oberbürgermeisterin von Mülheim. Das gesamte Gespräch werden wir als separaten Podcast zum Download zur Verfügung stellen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Eins der großen Projekte, die du angestoßen hast, war die Hohe Bania. Wenn du heute am neu gestalteten Ufer der Ruhr entlang gehst, erfüllt dich das mit Stolz?
Ja, mit Stolz und mit Glück. Wir bringen die Stadt zurück an die Ruhr. Das war die Idee von Ruhr Bania. Und das war ein Projekt, was aufgrund seiner Größe von vornherein viel Widerspruch produzieren musste. Ich habe immer gesagt, ein Projekt, das am Anfang keinen Widerstand erfährt, ist nicht zukunftsfähig. Große Projekte müssen Widerstand und Widerspruch aktivieren, sonst taugen die auf Dauer nichts. Und das war dabei, das hat die Sache anstrengend gemacht. Das hat aber auch dazu geführt, dass sie im Endeffekt mehrheitsfähig ist. Sie ist genauso mehrheitsfähig geworden wie die Myga, die 1992 genauso viel Widerstand produziert hat. Und heute sind alle stolz, als wir 30 Jahre Myga gefeiert haben. Da saßen die, die sich früher an Bäume gekettet haben, in der ersten Reihe und wollten gelten als die größten Myga-Freunde. Also deswegen, ich bin stolz auf Ruhr Bania. Und wir haben den Menschen ein Stück Ruhrufer geschenkt, das zu jeder Jahreszeit attraktiv ist, im Winter nicht so belebt, wie wir uns das gedacht haben. Aber das kann ja auch alles noch kommen. Und das gehört genauso zu den Projekten, auf die ich stolz bin, wie beispielsweise die Rathaussanierung. Dieses wunderbare Rathaus, das wir gerettet haben vor dem Verfall, denn es war ja nach dem Krieg mit schlechten Materialien wieder hergerichtet worden. Es war längst überfällig. Oder aber die Investitionen, die wir in die großen Schulen getätigt haben. Ich bin oft kritisiert worden, dass wir Schulden gemacht haben. Ja, wir haben investive Schulden gemacht. Ich bin froh, dass wir die zum damaligen Zeitpunkt gemacht haben, denn damit haben wir Werte geschaffen. Und anders als behauptet worden ist, haben wir ja gar keine Gebäude verkauft, sondern wir haben ja unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft dazu benutzt, das Rathaus zu sanieren oder haben PPP-Projekte gemacht, die alle immer von der Landesregierung begleitet worden sind. Aber die Werte, die wir da geschaffen haben, davon profitieren wir heute und sind natürlich etliche Jahre im Vorsprung, wenn es jetzt darum geht, die anderen Schulen oder die anderen öffentlichen Gebäude wieder herzurichten.
Du hast dich nach 4577 Tagen aus dem Amt der Oberbürgermeisterin verabschiedet.
Ich kann mir vorstellen, auch wenn man heute so zurückblickt, verschwimmt die Zeit zu einem Tag.
Ja. Ne? Ja, das sowieso. Du hast ja 7 Tage, 24 Stunden, wenn du das ernst nimmst. Ne? Und ernst nehmen muss man das schon. Es ist ein äußerst anstrengendes Amt, auch wenn das immer tolle Begegnungen waren. Aber ich bin meistens morgens um 8 im Büro gewesen und in der Regel nicht vor 21, 22 Uhr zu Hause. Und du hast ja dann auch diese Erwartungen der ganzen tollen Menschen in der Stadt. Die haben einen Verein, die haben eine Initiative, die haben eine Ausstellung und die möchten ja gerne das auch zeigen. Ne? Möchten auch, dass der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin kommt, also die Stadtspitze. Das kannst du gar nicht leisten. Gott sei Dank hat man als Oberbürgermeisterin zwei ehrenamtliche Bürgermeister, die einen da vertreten können. Weil man einfach ja oft gar nicht gleichzeitig irgendwo sein kann, wo zu einem selben Zeitpunkt etwas stattfindet. Aber wenn man das ernst nimmt, dann ist es schon, ja, es ist ein sehr, sehr anstrengender, aber auch ein sehr bereichernder Amt.
Das waren jetzt 4577 Tage. Als du dann da standst in der Stadthalle und dich von 300 Mitarbeitern verabschiedet hast, was waren deine Gedanken?
Es war gar nicht so viel Wehmut, weil man irgendwann spürt, jetzt ist es gut. Bei mir war das Mitte 2014. Wenn du einfach siehst, du hast ganz viel erreicht und ist auch alles ganz positiv gelaufen. Ich hatte auch irgendwann mal meiner Familie versprochen, nicht zu lange über das reguläre Pensionsalter, das war für mich ja knapp 66, hinaus im Amt bleiben zu wollen. Und wenn du dann ausrechnen kannst, jetzt so wie die Wahl liegt, geht die nächste Amtszeit, also bis du knapp 70 bist. Und man weiß natürlich nicht, was auf der Strecke zwischen 65 und 70 gesundheitlich passiert. Deswegen hatte ich dann irgendwann Mitte 14 gedacht, es ist gut so, wie es ist. Und außerdem, das sage ich auch ganz klar, nach 12 Jahren, fast 13 Jahren, ist es relativ leicht, eine Wechselstimmung herbeizuführen. Und ich wollte nicht abgewählt werden. Ich wollte gehen, wenn ich der Meinung war, das Amt hat mich beglückt und jetzt mache ich Platz für einen Amtsnachfolger, eine Amtsnachfolgerin.
Also gehen, wenn es am schönsten ist.
Gehen, wenn es am schönsten ist. Wenn die Leute alle noch sagen, das ist aber schade. Eigentlich wäre es aber schön, wenn du noch ein bisschen bleiben würdest. Und deswegen war bei dieser Verabschiedung keine Wehmut mehr. Also es war so in den Wochen vorher, als du alles zum letzten Mal machtest, das war manchmal ein bisschen traurig. So wie es am Anfang aufregend war, alles zum ersten Mal zu machen, weißt du das dann ja hinterher. Ne? So wie das Jahr sich füllt und wie der Kalender abgeht, weißt du, das hast du zum letzten Mal gemacht, mal den Ruhrpreis verliehen, zum letzten Mal die Amtskette getragen. Ich bin mit großem Glück aus dem Amt gegangen, Dankbarkeit, Zufriedenheit und bin heute der festen Überzeugung, es war der richtige Zeitpunkt, es war die richtige Entscheidung.
Sag mal, vielen lieben Dank für das Interview. Ich denke, wir haben viel rüberbringen können von dem, was dich als Politikerin und als Mensch ausgemacht hat. Und dafür sage ich herzlichen Dank.
Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Dankeschön, Ralf.
Was Witziges. Eine Blondine hat es satt, immer verarscht zu werden und färbt sich die Haare schwarz. Als sie über eine Landstraße fährt, versperren ihr lauter Schafe den Weg. Sie steigt aus und sagt zum Schäfer, wenn ich errate, wie viele Schafe sie haben, kriege ich dann eines? Der Schäfer, na klar. Sie sagt, es sind 347 Schafe. Richtig, sagt der Schäfer. Die Blondine nimmt sich das einzige schwarze Schaf und steigt in ihr Auto ein. Der Schäfer kommt zum Fenster und fragt, und wenn ich errate, welche Haarfarbe Sie früher hatten, kann ich dann meinen Hund wieder haben? In einer Privatschule in Washington gab es folgendes Problem. Die 14-jährigen Schülerinnen trugen immer auf der Toilette Lippenstift auf, küssten dann den Spiegel und hinterließen so jede Menge Abdrücke. Jeden Abend musste der Hausmeister den Lippenstift vom Spiegel entfernen, doch die Mädchen machten ihn am Morgen danach wieder drauf. Die Schuldirektorin entschied deshalb, dass sie etwas dagegen getan werden musste. Sie rief alle Mädchen zur Toilette, wartete dort mit dem Hausmeister und erzählte ihnen, dass alle diese Lippenabdrücke ein Problem für denjenigen seien, der sie wieder entfernen muss. Um aufzuzeigen, wie schwer es ist, die Spiegel zu putzen, bat sie den Hausmeister zu zeigen, wie viel Mühe es ihn kostet. Gesagt, getan. Er nahm einen Schwamm, tauchte ihn ins Klo und reinigte damit den Spiegel. Von diesem Tag an war das Problem gelöst. Tja, es gibt eben Lehrer und es gibt Pädagogen.
Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
Wir hatten im Nachbarschaftshaus Eduard Weyer vom Mülheimer Kammerorchester zu Gast. Es wurde ein sehr informatives und ein sehr unterhaltsames Gespräch. Heute der erste Teil. Die nächsten Teile hören Sie in den nächsten Podcast-Ausgaben. Ich habe eine ganze Zeit gar nicht gewusst, dass wir ein Kammerorchester haben, aber dann habe ich durch den Jörg Marx davon erfahren und fand die Idee, mit dem Mülheimer Kammerorchester was gemeinsam zu machen, ganz prima. Ich begrüße heute eins der Vorstandsmitglieder vom Mülheimer Kammerorchester, den Herrn Eduard Weyer. Guten Morgen, Herr Weyer.
Guten Morgen, Herr Bierko.
Erst einmal, welches Instrument spielen Sie?
Violine und Bratsche.
Die Bratsche ist die volkstümliche Variante der Violine, ist das so richtig?
Man sagt immer, die Bratschenspieler sind die unbegabteren Violinisten, was heute auch nicht mehr stimmt. Das mag früher so gewesen sein. Und die Bratsche ist in den letzten Jahrzehnten, also in den letzten 15 Jahren, hat die eine ungeahnte Steigerung auch im Konzertleben erfahren. Wir haben da ganz berühmte Solisten, auch deutscher Provenienz. Ich persönlich sehr spät mit Geige angefangen, da war ich schon 12 oder 13. Das war damals die Jugendmusikschule, die heutige Musikschule Mülheim-Ruhr, zu der das Orchester heute noch eine gute Verbindung hat, weil wir in den Räumen der Musikschule auch wöchentlich proben, also bis vor Corona. Orlando Zucker, der Gründungsdirigent, war gleichzeitig Leiter dieser Jugendmusikschule bis Mitte der 80er Jahre, ich glaube bis 1983. Und der Herr Zucker hat es verstanden, die Jugendlichen auch für das Mülheimer Kammerorchester zu begeistern. Und von daher war immer ein stetiger Austausch und ein stetiger Nachwuchs. Also Nachwuchs hatte das Orchester niemals gehabt. Und Herr Zucker hatte auch Wert darauf gelegt, besonders junge Leute zu fördern, die auch selber, sagen wir mal, unter seinen Fittichen war. Und Herr Zucker, das war eine überragende musikalische Persönlichkeit, unheimlich dynamisch, aber auch sehr beherrschend. Das ist heute unter dem jetzigen musikalischen Leiter, dem Herrn Christoph Niehaus, der Kirchenmusiker ist und ein gefragter Konzertorganist, auch mit internationalen Preisen bedacht, ganz anders. Der Zucker, wenn ich mal so das Verhältnis beschreiben darf, das war ein Mensch, autokratisch, aber sehr um seine Zöglinge besorgt. Und er hat die auch gefördert. Er hat mich auch gefördert. Ich habe ein Stipendium von der Stadt Mülheim bekommen. Da war ich schon längst erwachsen. Da durfte ich bei einer Konzertgeigerin Unterricht nehmen, um mich zu vervollkommnen. Und bin dann in die erste Geige aufgestiegen. Und Herr Zucker war allerdings sehr streng. Ich war damals im Orchester. Ich bin, glaube ich, 77 eingetreten. Da hatte ich mein Studium aufgenommen und lange Zeit gar nicht mehr mit der Musikschule zu tun gehabt. Da hatte ich mich bei Herrn Zucker vorgestellt. Naja, da war der sogar ganz kritisch, obwohl er mir immer eigentlich ganz gewogen war und haben, wir können es ja mal mit dir versuchen. Ich darf doch noch du sagen zu dir. Ja, sag ich, klar. Und dann war das immer sie, du Schüler. So. Und dann stand ich dann da. Irgendwann war dann ein Vorspiel und dummerweise hatte ich dann ausgerechnet dieses aus dem E-Dur-Konzert von Bach einen Satz gespielt, den zweiten. Ich weiß noch, meine Frau hat mich begleitet am Klavier. Und da standen sie dann alle, die ganzen Stimmführer, die Konzertmeisterin Imogen Klawinski. Dann gegen Ende hat er gesagt, wir können es ja mal mit dir versuchen.
Hallo, Heißen! Und nun hören wir zum Tag des Vorlesens Nila mit einem Kapitel aus Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren.
Oft erzählte Mathis, wie die Mathisburg in der Nacht von Ronjas Geburt in zwei Teile geteilt wurde. Ronja hatte den gefährlichen Abgrund aber noch nie aus der Nähe gesehen. Eines Tages wagte sie sich endlich bis zu der Stelle vor. Sie kroch vorsichtig auf dem Bauch bis zum Rand. Sie schaute in die Tiefe. Es war grausiger, als sie gedacht hatte. Besonders breit war der Abgrund zwischen den Burghäfen aber nicht. Mit einem weiten Sprung würde man sicher hinüberkommen. Ronja sah sich um. Von wo aus könnte sie am besten springen? Plötzlich erschrak sie. Auf der anderen Seite des Abgrunds saß ein Junge. Noch hatte er sie nicht entdeckt. Ronja schaute ihn sich an. Sie lachte leise. Da sah er sie und lachte auch. »Ich weiß, wer du bist«, sagte er. »Du bist die Räubertochter. Ich hab dich im Wald gesehen.« »Wer bist du denn?«, fragte Ronja. »Wie bist du hierher gekommen?« »Ich bin Birk, der Sohn von Borka. Ich wohne hier. Wir sind heute Nacht in die Burg eingezogen. Ronja starrte Birk an. Wer ist wir? Borka, meine Mutter Ungis, ich und unsere 8 Räuber. Es dauerte eine Weile, bis Ronja begriff, was Birk gesagt hatte. Und es sollte noch schlimmer kommen. Im Übrigen gehört dieser Teil der Burg jetzt den Borka-Räubern, sagte Birk. Merkt ihr das? Ronja schnappte nach Luft. Sie war außer sich vor Wut. Diese Borka-Räuber, dachte sie, und dieser Junge ist einer von ihnen. Sie stand auf und wollte gehen. Doch da sah sie, was Birk vorhatte. Er nahm Anlauf und mit einem Sprung war er auf ihrer Seite. Mach's nach, wenn du es kannst, sagte er und grinste. Das hätte er nicht sagen dürfen. Das war zu viel. Ronja sprang ebenfalls. Birk folgte ihr. Aber Ronja wartete nicht auf ihn. Mit einem neuen Sprung flog sie über den Abgrund zurück auf ihre Seite. Birk folgte ihr auch dieses Mal. Doch als er landete, rutschte er auf einem Stein aus. Ronja hörte Birks Aufschrei.
Erzähl mal.
Das Schöne an der Arbeit mit dem Podcast ist, dass man immer wieder Leute trifft, die einen überraschen und faszinieren. Einer dieser Menschen, die ich getroffen habe, ist Maximilian Eitner. Und er ist Auszubildender beim Mülheimer Wohnungsbau. Wir haben uns bei einem Interview kennengelernt und von seiner ganzen Wesensart hat er mich sofort fasziniert. Und ich habe ihm vorgeschlagen, mal einen Beitrag für den Podcast zu machen. Max ist dem nachgekommen und das, was ihr jetzt hört, ist das Ergebnis.
Ja, moin lieber Ralf. Vielen Dank, dass du mich heute eingeladen hast, einen Beitrag zum Podcast beizusteuern. Du hattest mich ja darum gebeten, dass ich mal so in groben Zügen darüber berichte, wie sich die Corona-Pandemie auf mich und meinen Freundeskreis ausgewirkt hat. Und für Sie vielleicht, liebe Zuhörer, als grobe Einordnung, wir sind alles junge Menschen, wenn man das so sagen kann, mit 23, also alle Anfang, Mitte 20. Und ja, natürlich, wir haben die Auswirkungen genauso gespürt, wie sie jeder andere in dieser Republik gespürt hat. Sie waren am Anfang, ich kann mich noch gut daran erinnern, es war ja ungefähr Mitte, Ende März, als der erste Lockdown dann tatsächlich kam, war es für uns so die ersten 2 Wochen erstmal surreal. Also ich habe mit meinen Kumpels gesprochen und jeder war so, was ist das für eine Situation? Wir können das gar nicht einordnen. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, so die Dinge zu sortieren. Was rollt da eigentlich auf uns zu? Ne? Und irgendwann hat man das dann ja verarbeiten können, kann man fast sagen. Und man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Also ich muss sagen, dass ich in dieser Corona-Pandemie natürlich wenig gefeiert habe, um nicht zu sagen, eigentlich fast gar nicht, ne, weil es ja schlicht und ergreifend nicht möglich war. Ja, auch Kneipenbesuche zum Beispiel waren ja so fast kaum möglich. Restaurantbesuche auch nur mit Einschränkungen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich die letzten Maßnahmen, die die Restaurantbetreiber getroffen haben, eigentlich ganz vernünftig fand. Ne? Also ich war jetzt auch ein, zweimal essen, das ist natürlich mal ein bisschen ungewohnt, mit der Maske zum Platz. Wenn man mal auf Toilette will, muss man die Maske auch aufhaben. Ja, und die ganzen sonstigen bürokratischen Maßnahmen, die dann da irgendwie einhergehen mit. Ja, aber es war trotzdem machbar. Nachdem wir dann die nüchterne Erkenntnis erlangt haben, dass vieles, was wir halt gemacht haben, nicht mehr möglich war, haben wir uns halt Alternativen gesucht. Also keine richtigen Alternativen im Sinne von, wir machen jetzt was vollkommen Neues, sondern wir haben eigentlich die Dinge gemacht, die wir vorher selten gemacht haben, öfter. Also wir sind öfter Fahrrad gefahren. Mir ist aufgefallen in Vorbereitung auf den Audiobeitrag jetzt hier, dass ich deutlich mehr gelaufen bin. Also ich bin vor Corona vielleicht in der Woche mal ein, zweimal laufen gegangen maximal. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich 3 bis 4 Mal laufen gehe. Ich habe gemerkt bei mir persönlich, dass ich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Sport kompensiere. Ich betreibe sehr viel mehr Sport. Mein Laufen, klar, ist das eine, da ist man dann 1-2 Stunden beschäftigt. Aber auch beim Radfahren, ne? Also Radfahren ging dann auch mal so, dass ich dann wirklich am Samstag meine 80 Kilometer gefahren bin und am Sonntag bin ich dann nochmal 100 gefahren. Also, ja, und das sind dann so Aktivitäten, die dann einfach mehr aufgetreten sind, die dann halt einfach in der Fülle mehr da waren. Und kann ich jedem halt nur empfehlen, wissen Sie, gehen Sie raus und bewegen Sie sich. Das ist das, was ich so als Message mitgeben kann. Das ist auch das, was wir Kumpels gemerkt haben. Und das hat ja jedem Spaß gemacht. Man läuft in einer Gruppe von 2-3 Leuten, wo es erlaubt war. Ja, wir halten uns natürlich auch an die Reglementierung, gar keine Frage. Ne? Wenn das heißt, ja, jetzt dürfen wir aber nur 2 Hausstände miteinander draußen unterwegs sein, ja, dann machen wir das, ne? Ist ja klar. Aber ich finde ich auch vernünftig, da auch irgendwo ein Hintergrund. Ich glaube, man muss sich einfach mal ein bisschen selber zurücknehmen in dieser Pandemie.
Rätselzeit.
Und hier die neuen Rätsel dieser Woche. Was war früher im heutigen Gebäude des Kunstmuseums untergebracht? Eine Bank, die Post, eine Schule, ein Restaurant. Rätsel 2. An welchem dieser Orte kann man sich nicht trauen lassen? Haus Hohe Natur, Kamera Obscura, Weiße Flotte, Residenz Uhlenhorst.
Später. Später, wann ist das? Kaum hat der Tag begonnen und schon ist es 6 Uhr abends. Kaum am Montag angekommen und es ist schon wieder Freitag. Und der Monat ist vorbei und das Jahr ist fast vorbei. Und schon 30, 40, 50, 60 Jahre unseres Lebens sind vergangen. Man realisiert, wie viele Menschen wir schon verloren haben. Eltern, andere Verwandte und viele Freunde und Bekannte. Ein Zurück gibt es nicht. Also versuchen wir, die Zeit zu genießen, die uns bleibt. Lasst uns nicht aufhören, Aktivitäten zu haben, die uns gefallen. Lasst uns Farbe in unseren grauen Alltag bringen. Lächeln wir über die kleinen Dinge des Lebens, die Balsam in unsere Herzen bringen. Wir sollten die Zeit, die uns bleibt, mit Gelassenheit und Zuversicht genießen. Versuchen wir, das Wort später zu eliminieren. Ich mache es später, ich sage später, ich denke später darüber nach. Wir lassen alles für später. Später ist es zu spät. Denn was man nicht versteht ist, später ist der Kaffee kalt, später ändern sich die Prioritäten, später ist der Scham gebrochen, später geht die Gesundheit vorbei, später werden die Kinder erwachsen, später werden die Eltern älter, später werden die Versprechen vergessen, später wird der Tag, die Nacht, später endet das Leben. Und danach ist es zu spät, also lassen wir nichts für später. Denn in der Zwischenzeit können wir die Momente verlieren, die besten Erfahrungen, die beste Familie, die besten Freunde. Der Tag ist heute, der Moment ist jetzt. Wir sind nicht mehr in dem Alter, in dem wir es uns leisten können, auf morgen zu verschieben, was sofort getan werden kann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und verschiebt bitte nichts auf später.
Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.